Ihr Lieben, ich lese in der letzten Zeit wieder einmal das Lukas-Evangelium und ich bin in den letzten Tagen an so einem ganz kleinen Text hängen geblieben. Da musste ich echt lange drüber nachdenken und mich selber in Frage stellen. Und ich dachte, vielleicht ist es gut, wenn wir miteinander über diesen kleinen Text heute nachdenken. Steht im 6. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 46 bis 49, also kurze Zeit nach dem, was uns gerade Sabine gelesen hat. Jesus spricht: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das sind ernste Worte, die Jesus hier spricht. Wie passt das zu einem Tag der Freude wie heute? Das sind Worte, zu denen wir vielleicht, wenn wir ehrlich sind, nicht so leichten Zugang finden. Vielleicht ärgert den einen oder anderen von uns das auch, was Jesus hier sagt. Und es regt sich so Widerstand im Herzen dagegen. Herr, wie kannst du das so formulieren? Ich will doch. Mit diesen Worten hat Jesus seine Bergpredigt abgeschlossen. Das ist ja die bekannteste Predigt. Und wir finden im Lukas-Evangelium wie so einen Ausschnitt aus dem, was uns Matthäus berichtet. Aber in beiden Evangelien ist gleich, dass Jesus am Ende seiner Predigt nicht sagt: Das war's, Amen dazu, habt einen schönen Sonntag. Er segnet sie auch nicht, sondern seine Zuhörer entlässt er mit der Herausforderung, eine Entscheidung zu treffen. Er sagt ihnen: All das, was ich euch gesagt habe, worüber ich euch mein Herz gezeigt habe, über die Barmherzigkeit eures Vaters im Himmel, auch darüber, dass ich euch gesagt habe, bitte liebt eure Feinde, seid in eurem Herzen nicht hart, sondern vergebt einander, redet nicht übereinander, verurteilt einander nicht, achtet darauf, dass euer Leben Frucht trägt. All das wird absolut wertlos bleiben, wenn es nur hört, aber nicht tut. Wenn es durch euer Herz durchmarschiert und auf der anderen Seite wieder raus. Der Mensch hat zwei Ohren. Jesus sagt damit: Ich möchte nicht nur eure Zustimmung oder euer Zuhören, sondern euren Gehorsam. Nicht nur eure Worte, sondern eure Taten. Wenn ihr mich Herr nennt, dann lasst doch meine Worte nicht verhallen. Ihr Lieben, wir sind ja nun bald bei Weihnachten. Stell dir mal folgende fiktive Situation zu. Ähnlichkeiten sind wirklich nicht gewollt. Also, du hattest schon lange den Plan für dein Wohnzimmer, endlich diesen einen Schrank zu kaufen, der genau da reinpasst, in die Lücke zwischen Fenster und Heizkörper. Dieser Schrank, wo du sagst, der sieht toll aus. Und jetzt konntest du den Wunsch erfüllen. Das Ding wird geliefert, wie es heute üblich ist, immer schön in Einzelteile verpackt. Und man hat es dir mitten in dein Zimmer gestellt. Schrank groß, wenn es euch so wie mir geht, ist schwierig alleine aufzubauen. Also hast du einen Freund angerufen, ihn gebeten, mit dir das Ding da aufzubauen. Und er sagt: Oh klar, ich komme vorbei, mache ich, ich helfe dir gerne. Samstag vor dem 4. Advent komme ich. Bin ich da, 10 Uhr. Und du bist total erleichtert, denkst: Oh schön, Heiligabend, der Schrank wird stehen, nicht mehr die Kartons. Ich muss es nicht alleine machen, jemand hilft mir. Das ist total cool. Und dann fängst du an, schon alles vorzubereiten, Werkzeug, was du hast, zurechtzulegen. Du freust dich. Und dann ist er da, der Samstag vor dem 4. Advent. Und es ist 10 Uhr, aber dein Freund ist nicht da. Du sagst: Okay, kommt der Bus halt später. Es ist 10:30, er ist immer noch nicht da. Es ist 11:00, er ist immer noch nicht da. Und dann kommt eine WhatsApp, sorry, kam was dazwischen, ich komme am 10. Januar. Und dann steigt der Pegel des Frustes mächtig. Du bist sowas von enttäuscht. Er hat es dir doch zugesagt. Und was bleibt dir nun? Alles nur leere Worte. Und du wirst Weihnachten, Heiligabend mit den schönen eingepackten Schrankteilen verbringen. Das ist keine so schöne Erfahrung, kann ich mir vorstellen. Was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Wenn ich diesen Satz so auf mich wirken lasse, spüre ich, dass Jesus ihn mit einer Enttäuschung spricht. Nicht mit dem, ihr müsst tun, was ich sage, sondern es ist, als ob er innerlich daran kämpft, daran ringt. Warum sagt ihr nur so viele Worte, die keinen Inhalt haben? Warum ergreift ihr nicht, was ich euch gegeben habe, zu eurem Leben? Und das ist mehr wert als ein Schrank, der Heiligabend das Zimmer schmückt. Was nennt ihr mich Herr? Wir tun gut daran, Jesus Herr zu nennen. Er ist der Herr. Manchmal ist man ja im Deutschen das nicht so gewohnt. Da denkt man, Herr Jesus Christus, wie auf der Briefanrede, Herr Frank Trutkowski. Ist aber total falsch. Erstens heißt Jesus nicht Christus mit Nachnamen. Ist ein Hoheitstitel. Und Herr ist auch nicht die Anrede für ihn. Auch das ist ein Hoheitstitel. Die Juden haben damals den Gottesnamen Jahwe nicht ausgesprochen aus Ehrfurcht vor dem Namen. Und sie sagten stattdessen immer Herr, Kyrios im Griechischen, Adonai im Hebräischen. Wenn wir Jesus Herr, Kyrios, Adonai nennen, sagen wir, er ist Gott. Und damit fragt Jesus uns, was nennt ihr mich Gott? Und redet euch dennoch immer wieder heraus. Ihr kommt zu mir und bringt mir viele Erklärungen und Entschuldigungen. Ich kann sie hören. Aber ihr Lieben, sind das nicht manchmal nur leere Worte? Wo bleibt es, dass ihr das, was ich euch gesagt habe, in euer Herz gelegt habe, dass es in eurem Leben umsetzt? Manchmal, sagt Jesus, habe ich das Gefühl, ich bin alles für euch, nur eben nicht Gott. Lieben, an der Stelle bin ich echt hängen geblieben beim Lesen dieses Textes. Und es hat mir einen Stich ins Herz gegeben, wirklich, das war so. Weil ich dachte, nee, niemals würde ich so leben wollen, dass Jesus dieses empfindet, niemals. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, tue ich es oft genug so. Jesus fühlt uns hier also kräftig auf den Zahn mit seinen Worten. Wie sieht es denn bei euch aus? Ist euer Glaube mehr als Worte? Sind die Bekenntnisse, die ihr sprecht, vielleicht viel zu groß, um in euer Leben zu passen? Und ja, viele von uns lieben den Lobpreis. Wenn wir heute auch im Gottesdienst erleben und wir preisen und loben Jesus mit den höchsten Worten und den höchsten Tönen. Und ja, er verdient genau das. Viele von uns beten leidenschaftlich. Sie drücken damit ihre Dankbarkeit und ihre Hingabe an Jesus aus. Und ja, Jesus ist der Herr aller Herren. Viele von uns lieben es, das Wort Gottes zu lesen und die Schätze aus diesem Wort zu heben. Und ja, dieses Wort ist ein immenser Reichtum. Die entscheidende Frage wird aber immer sein, wie wirkt sich das alles konkret in meinem Leben aus? Wie spiegelt sich das in meinem Denken, Fühlen und Wollen wider? Ich frage mich das selbst. Und als Pastor steht man in der Gefahr, man predigt immer wieder das Wort Gottes, mache ich total gerne, aber man predigt es diese Woche, in zwei Wochen, immer so weiter. Als Pastor ist es meine Aufgabe, auch da, wo es nötig ist, zur Korrektur aufzurufen. Das mag keiner, kann ich verstehen. Und trotzdem will ich mich immer wieder fragen, wie sieht es in meinem eigenen Leben aus? Tue ich, was Jesus mir sagt? Oder bemühe ich mich, ihm dann doch mit Entschuldigungen irgendwie zu erklären, warum das jetzt nicht ging und eigentlich, ja. Als vor vielen Jahren Jesus über meine Berufung angefangen hat, zu mir zu sprechen, da war mir merkwürdigerweise klar, dass er das jetzt ist, der mit mir redet. Das Problem war nicht, dass ich nicht erkannt hätte, Jesus redet, sondern das Problem war, ich wollte ihn nicht hören. Und ich habe es dann ganz fromm ausgedrückt. Das ist so, ich habe gesagt, Jesus, bitte, du musst es nochmal bestätigen. Dann hat er es gemahnt und dann habe ich gesagt, nochmal, wieder nochmal und nochmal und nochmal. Wenn ich heute daran denke, ihr Lieben, bin ich total beschämt, was sich Jesus hat alles von mir gefallen lassen damals. Er, der Herr ist. Das ging über ein ganzes Jahr lang so. Und dann las ich einen Bibeltext und mir war klar, Jesus wird nicht noch eine einzige Bestätigung geben. Er wird das nicht mehr tun. Er will mit mir nicht weiter diskutieren. Jetzt bin ich dran. Ich muss eine Entscheidung treffen, ja oder nein. Das ist bei den großen Fragen unseres Lebens. Aber wir haben ja nicht mit den großen Fragen unseres Lebens jeden Tag zu tun. Das, was Jesus hier spricht, gilt genauso für das, was uns tagtäglich begegnet, für das, was unser Leben ausmacht. Warum tut ihr doch nicht das, was ich euch sage? Jesus ist auch an deinem Hier und Heute interessiert. Was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich euch sage? Ich glaube, manchmal hilft uns so eine Bestandsaufnahme, dass man sich ehrlich vor dem Herrn fragt, so ist es mir gegangen und ich bin damit noch nicht fertig. Aber es hilft, sich im rechten Licht vor Jesus zu sehen und vielmehr dankbar zu sein dafür, was Jesus für mich getan hat und wer er für mich ist. Wenn du also diese Diskrepanz bei dir auch spüren solltest, kann eine Lösung in diesem Gleichnis liegen, das Jesus hier erzählt, dieses Gleichnis vom Hausbau. Ich selber habe nie ein Haus gebaut, aber hin und wieder mitbekommen, wenn Menschen in meinem Umfeld das getan haben. Und das Merkwürdige ist, die haben nie angefangen, als erstes Wände zu stellen oder die Decke einzuhängen oder Fensterrahmen einzubauen oder die Innendeko zu entwerfen. Die haben alle immer angefangen mit dem Fundament. Vor Jahren wurde hier so ein Haus gegenüber von unserer Terrasse gebaut und es verging Monat um Monat und ich guckte da immer rein und denke, Mann, hier passiert ja gar nichts. Ständig sind die Leute da auf dem Bau, aber es passiert nichts. Das ist so, wenn man das Fundament baut, kostet es Kraft, es kostet Geld, es kostet Zeit und man sieht nicht viel. Und stell dir vor, das Haus ist gebaut, die ersten Gäste sind zu Besuch, alle bestaunen das Haus und sagen, wow, das ist richtig toll hier. Ich glaube, keiner dieser Gäste wird den Bauherrn fragen, hast du mal ein Foto vom Fundament? Niemand wird sagen, ey, du hast es echt gut gemacht, du hast einen wundervollen Fundamentaushub hingekriegt. Wird keiner machen. Aber das Fundament, das tragfähige Fundament ist das alles Entscheidende. Mit diesem Gleichnis sagt Jesus, ich bin das Fundament. Bau dein Lebenshaus auf mich. Denn ich bin der dich aus deiner Trennung von Gott retten kann. Das nennt die Bibel Verlorenheit. Das ist für uns manchmal vielleicht ein schwieriger Begriff, aber es meint, ich weiß irgendwie, dass es Gott gibt, komm aber nicht zu ihm. Jesus sagt, ich bin der dich wieder mit dem Vater in Kontakt bringt. Ich bin der dir alles vergibt. Ich bin der dein Leben heilt. Ich bin der dich frei macht, wo du dich eingezwängt fühlst. Ich bin der Leben in dich hineinspricht. Dafür bin ich am Kreuz gestorben. Und ich bin auferstanden und lebe in Ewigkeit, weil ich jetzt meinen Geist in euch ausgieße, weil ihr dadurch Kinder des Gottes seid, der den Himmel und die Erde gemacht habt, weil ihr erfüllt werdet mit einer Perspektive für euer Leben, die den Tod weit übersteigt. Das sagt Jesus, das ist das Fundament. Paulus hat es in einem Satz zusammengefasst. Manchmal ist Paulus richtig gut. Er kann einen Satz sagen und alles erfassen, manchmal auch andersrum. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Christus. Wenn du darauf vertraust, was Jesus hier sagt, wer er für dich ist, was er für dich tut, dann ist das schon ein erstes Tun seiner Worte. Wenn du diesen Ruf Jesu hörst und darauf antwortest, ist das bereits ein wichtiger Schritt für dich. Ein entscheidender Schritt, dass du ein Fundament für dein Leben hast. Ich freue mich total, dass wir heute Sophie und Kevin taufen, weil sie genau das für sich erlebt haben und mit dieser Taufe ausdrücken. Wir haben Jesus in unserem Leben erfahren. Und zwar nicht nur als den, der uns hier und da mal einen guten Rat gibt und uns hier und da mal ein bisschen die Sorgen vom Herzen nimmt, sondern als den, auf den wir uns verlassen können, der wie ein Fundament für unser Leben ist, in einer Zeit, die wir nur alle wissen, sehr turbulent und schwierig ist. Ich freue mich auf diese Taufe, weil sie genau das ausdrückt. Jesus sagt, ich bin das Fundament, bau dein Lebenshaus auf mich. Aber damit ist ja nicht alles getan, denn es geht ja weiter. Tiefgraben heißt, ich bleibe an diesem Jesus dann auch dran. Das gilt für die beiden, das gilt aber auch für jeden von uns. Und an Jesus dranbleiben heißt, ich öffne mir ein Herz für ihn. Ich werde ehrlich vor ihm und vor mir. Ich diskutiere meine Fehler nicht mehr weg, sondern ich halte sie in sein Licht, weil er sie vergibt. Ich verteidige mein Scheitern nicht mehr, sondern ich wage mit Jesus einen Neuanfang. Ich reduziere mich nicht mehr auf meine Grenzen, dass ich immer ganz genau weiß, nee, das ist nicht mein Ding, da komme ich nicht hin, nein, das müssen andere machen, sondern ich gestehe Jesus zu, mit mir Mauern zu überspringen. Ich vertraue darauf, dass seine Verheißungen stärker sind als meine Schwächen. Und ihr Lieben, dieses Vertrauen ist keins, was man in der Theorie einübt, sondern das geschieht im Leben. Darum wird dieses Vertrauen sichtbar. Und merkt ihr, in der Bibel ist Gehorsam nicht der erhobene Zeigefinger Gottes, funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, sondern Gehorsam ist die Frucht meines Vertrauens. Ich vertraue dir, Jesus, dass du es durch und durch gut mit mir meinst. Ich vertraue dir, Jesus, dass dein Weg für mich der beste Weg für mich ist. Und darum gehe ich einen Schritt, selbst wenn er Mut kostet. Werden wir konkret, wir haben gerade den Text gehört von Sabine aus der Bergpredigt nach Lukas. Wenn Jesus fordert, liebt eure Feinde, dann geht es ihm nicht nur darum, dass du deinen Groll irgendwie unter Kontrolle hältst oder dass du deiner Wut nicht unbedingt jetzt gleich freien Raum gibst, sondern es geht Jesus auch vielleicht viel grundlegender darum, dass du beginnst zu vertrauen, seine Liebe, die er in mein Herz ausgegossen hat, ist stärker als alles, was in mir rebelliert. Seine Liebe kann auch andere Herzen verändern wie meines. Wenn Jesus uns hier ermutigt, dass wir barmherzig sein sollen und nicht an Menschen vorbeigehen, die seine Hilfe brauchen oder unsere Hilfe brauchen, dann geht es auch um diese Dimension, dass Jesus sagt, bitte vertrau mir, dass ich dich versorge. Weil ich dich versorge, kannst du geben. Ich mache dich reich und du kannst geben. Wenn Jesus uns in der Bergpredigt aufruft, verurteilt einander nicht, dann redet er nicht davon, dass ich alles immer runterschlucken muss. Oder dass ich alle fünf gerade sein lassen muss. Es würde nie zu Jesus passen, so ein, oh, muss ich um den Teppich kehren wieder. Aber es geht darum, dass ich darauf vertraue, dass seine Gerechtigkeit einen besseren Weg kennt als meine Gefühle von Rache. Wenn Jesus dich vielleicht durch die letzte Predigtreihe angesprochen hat, dir es aufs Herz gelegt hat, dem einen oder anderen in deinem Lebensfeld, Umfeld nachzugehen oder diesen einen Satz mehr zu sagen, der den anderen Menschen auf Jesus hinweist, dann tut er es auch deshalb, damit du Vertrauen lernst. Gerade durch dich will Jesus sich anderen Menschen zeigen. Gerade durch dich. Nicht nur durch die großen Begabten, durch dich. Und dann könnte man noch vieles fortsetzen. Lest das mal durch, diesen Text, Lukas 6, und schaut ihn euch mal so an. Wo will Jesus euer Vertrauen locken? Und wo wollt ihr ihm das Vertrauen geben? Tiefer graben ist herausfordernd. Und ihr Lieben, wenn es euch so geht wie mir, mir fallen sofort drei große Hindernisse ein. Drei Dinge, die mich da wegziehen wollen. Das erste ist einfach meine Bequemlichkeit. Ich mag es nicht, wenn ich gestört werde. Ich mache mir meinen Plan für mein Leben und dann kommt was dazwischen, sage ich, nee, Herr, das jetzt nicht. Ein zweites ist die Scham. Was soll der andere denn denken, wenn ich jetzt nach so vielen Jahren, wo ich mit ihm irgendwie immer Berührungspunkt habe, wenn ich jetzt auf einmal mit meinem Jesus komme? Was soll denn davon denken von mir? Und drittes ist vielleicht die Prioritäten. Kennt ihr das auch, dass man manchmal so seine Prioritäten setzt und eigentlich merkt, so clever war das nicht? Aber irgendwie schafft man es auch nicht, die zu korrigieren. Man sagt, nee, die habe ich ja gesetzt, ich bin da so unterwegs. Ich finde es auch nicht gut, aber ich komme da nicht raus. Drei Hindernisse, dieses Wagnis des Vertrauens einzugehen. Tiefer graben ist herausfordernd, aber es hat eine echt große Verheißung. In diesem Bild, wenn das Lebensfundament auf den Fels Jesus gegründet ist, dann kann es einen Sturm geben, dann kann es einen Platzregen geben, dein Fundament steht fest, du wirst nicht weggespült werden. Jesus sagt damit, natürlich kommt so etwas, in jedem Leben gibt es Unsicherheiten, in jedem Leben gibt es Turbulenzen. Aber wenn du auf mir gegründet bist, wird es dich nicht hinwegziehen. Eigentlich wäre damit schon alles gesagt. Wir hätten bei Vers 47 enden können, 48, aber Jesus legt noch eine Warnung nach. Er sagt, wer meine Worte hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein, und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Es ist so, als ob Jesus sagt, ich habe schon alles erklärt, aber jetzt schau noch mal genau hin. Schau noch mal hin. Steht dein Leben wirklich auf einem belastbaren Fundament? In Israel ist der Boden, der sandige Boden, durch die langen Trockenzeiten oft steinhart. Nun könnte man als Bauherr auf den Gedanken kommen, cool, muss ich jetzt nicht ganz so tief graben, das Ding ist ja hier sicher. Ich kann das Geld statt in das Fundament eher in die Ausgestaltung des Hauses stecken. Wer das so macht, wird, glaube ich, eine bittere Enttäuschung erleben. Denn wenn es dann regnet und der Boden, der steinharte Boden anfängt aufzuquellen, kann es leicht passieren, dass ein Haus, das nicht tief gegründet ist, Risse bekommt. Mindestens Risse. Jesus sagt damit also ganz deutlich, seine Worte zu hören, aber nicht zu tun, gleicht einer Investition eine tolle Fassade, aber ohne den nötigen Halt. Schau also nochmal genau hin. Ihr Lieben, es gibt so viele Scheinfundamente, die ebenso stabil aussehen mögen, aber es dann doch nicht sind, wo man merkt, in Krisensituationen, das bröckelt ganz schnell. Viele Menschen vertrauen auf Gesundheit und Kraft und sagen, das ist für mein Leben ein gutes Fundament. Andere auf Familie und Beziehungen, wieder andere auf Besitz und Geld und wieder andere auf Ansehen und Karriere. Und all das mag ja gut sein. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man feststellt, diese Fundamente werden brüchig. Gesundheit und Kraft schwinden im Alter. Es ist so. Besitz und Geld kann man ganz schnell verlieren. Beziehungen, Menschen sterben und hinterlassen Lücken. Ansehen und Karriere, beides kann ganz schnell einen empfindlichen Knick bekommen. Wer nur darauf gründet, riskiert massive Einsturzgefahr seines Lebenshauses, weil es nur dieses eine Fundament gibt, Jesus Christus. Ihr Lieben, bevor wir jetzt taufen, ende ich mit dieser Ermutigung, die Jesus uns zuruft: Wenn ihr mich Herr nennt und das macht, dann tut doch auch bitte das, was ich euch sage. Vertraut darauf, dass mein Weg der beste Weg für euch ist. Was wir wissen, wird wertlos bleiben, wenn wir es nicht umsetzen. Worte, Gedanken oder Bekenntnisse allein machen nur eine schöne Fassade, aber kein gutes Fundament. Es muss mehr sein. Das ist das, was Jesus uns sagt, wozu er uns ermutigt und wozu er die Kraft gibt. Amen.